Also das sind für uns die 6 Elemente, die eben fundamental wichtig sind für eine erfüllte Beziehung, die wir erprobt haben, untersucht haben, mit unseren Klientinnen immer wieder durchspielen. Und die 6 Elemente sind übrig geblieben, die so richtig den Stamm ausmachen und eine starke Beziehung letztlich ermöglichen.
Und du hast ja vorhin das Beispiel gemacht, ich bin nicht liebenswert. Bei dem Element Liebe unterscheiden wir zum Beispiel auch zwischen Liebe und Nähe. Also du kannst einander lieben, aber ihr könnt euch trotzdem trennen. Weil Liebe allein für eine Partnerschaft nicht reicht, sondern ihr braucht bestimmte Bedingungen, wie ihr miteinander sein wollt. Also letztlich so eine Art Beziehungsvertrag. Was eure gegenseitigen Erwartungen aneinander sind, wie einander eure Bedürfnisse erfüllen wird.
Was ist eigentlich deine Erwartung an mich?
Hä?
Ja. Alex ist gerade rausgelaufen.
Genau, heftige Frage.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Schalter.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern.
Ich mache eine Fastenkur.
Ah, echt? Geil. Das heißt, gar nichts essen oder wie?
Ja, genau.
Aber Wasser, aber
Tee,
Wasser und Kaffee.
Tee,
aber
die Wasser. Hat jetzt, nee, ich fange erst heute Nachmittag an. Man fängt ja mit so einem Einlauf, also Abführung, Einlauf.
Okay. Und so weiter. Also das heißt, aber in die Richtung nichts und in die Richtung?
Beides. Ob sie durch den Arsch was isst oder wie?
Nein, nee, aber was das soll, ist meine, ist eine Spülung. Sie hat ja Fasten,
ist du nie Fastenkur.
Aber Evelyn hat erzählt, du hast gelesen, das bringt gar nichts.
In die Richtung, ich würde es nicht machen.
Nee, Fasten.
Fasten auf jeden Fall ist geil. Fasten ist super.
Du hast gesagt, das ist für den Arsch.
Fasten, hä?
Ja.
Ich mache selber Intermittent Fasting.
Aber du meintest zu mir doch irgendwie, ich merke dir was, ich höre dem Alex eigentlich gar nicht mehr zu.
Ja, genau.
Ja. Das ist schon eine gute Partnerschaft.
Guck mal, das ist immer das Beste, was ich damit zuhören.
Ja. Und Frau hört mich gar nicht zu.
Ja, aber ich dachte wirklich, dass du meintest zu fasten, da sagen immer alle, dass es so krass ist, aber das ist anscheinend gar nicht
so. Ich habe das tatsächlich auch so verstanden, aber du hast dich da wahrscheinlich auf den Einlauf bezogen.
Ja, genau. Also die Einlauf würde ich nicht mehr machen, wegen dem Mikrobiom.
Willkommen zur großen Einlauf- und Fastenfolge. Also ja, genau, das soll man dann Probiotika nehmen.
Ja, ja. Trotzdem, die Mikrobiom ist einfach so wertvoll, wie es ist. Und wenn du fastest, dann ist dann eigentlich von alleine wird alles ausgespült.
Liebe Zuhörer, bitte tut mir einen Gefallen, bleibt noch ein bisschen dran. Genau. Es wird gleich geiler.
Welcome to the Shit-Podcast.
Ja. Genau. Hattet ihr Stuhl?
Ja.
Ja, ich habe jeden Morgen
kräftig,
Stuhl.
Immer kräftig.
Aber ich habe keinen Poop-Knife, haben wir ja gerade schon drüber
ich
gesprochen.
Nicht. Ich nicht, ich habe tendenziell Verstopfung eher.
Wirklich?
Also ich will das Zeug bei mir behalten.
Ich mag
was hergeben.
Ja, ich will,
weißt du, was ich mag? Ich mag
Schwierigkeiten loszulassen.
Okay, verstehe ich. Schön.
2 Tage die Woche mache ich vegan, so nur Pflanzen und
wir wissen, was vegan ist, aber danke, Alex.
Genau, wow. für die da draußen, wenn es geht.
Pflanzen und ein bisschen Fleisch.
Genau. Und dann nach den 2 Tagen.
Geht's gut.
Geht's gut.
Ja. Alles. Wer jetzt noch dran ist, Glückwunsch. Ich glaube, ihr habt es geschafft.
Hartes Commitment.
Ich glaube, ihr habt es geschafft. Genau. Ihr seid mit dabei. Ich hab nie regelmäßig, ich hab das Gefühl, man, das ist so ein Männerding, dass Männer immer zur gleichen Zeit jeden Tag aufs Klo gehen.
Also es ist wie ein Uhr bei mir.
Hatte ich noch nie sowas. Hattest
ich
du das?
Noch nie.
Mindestens, so also nach dem Kaffee?
Ja.
Also, wer sich wundert, wer sind diese Engelstimmen, die ich da höre? Vielleicht kennt ihr sie schon, das sind alte Bekannte. Es ist Christian und Tanja Roos.
Hello.
4-fach Eltern, Paarcoaches, Lebemenschen und Models.
Sexy People. Genau, wollte ich auch sagen. Und sexy People.
Schön wär's. Und wahrscheinlich habt ihr ihn eh erkannt. Mein frecher Ehemann sitzt mir auch.
What's up?
Kommt sich heute ein bisschen sehr cool vor. Ich bin gespannt, wie die Folge wird. Du bist heute gefährlich.
Aber okay. Ist auch gut gelaufen gerade mit dem Fahrradschloss. Hast du gut hingekriegt mit zugefrorenen Händen.
Ja, genau.
Es hat in Berlin gerade minus 10 Grad.
Ja, genau.
Und wir sind aber alle hier. Leute, ihr habt ein Buch geschrieben,
yes.
Das Ich im Du. Ich finde den Titel schon richtig geil, weil der, finde ich, sagt einfach alles. Könnt auch was sagen?
Eine Frage?
was ich denke immer, also,
möchte ich jetzt schon
von der Arrested Development, The Man Inside Me. Kennst du das?
Kennst du das nicht mehr? Nee, weiß ich nicht mehr.
Weiß ich nicht mehr? Also der Tobias Funke, der ist so der... Das sagst du an den Therapeuten.
Ist das boring?
Und irgendwie so boring, also
Ihr müsst es wirklich...
Oh Gott, und jetzt lachst du auch noch mit deinem Bronchitis-Husten. Also das ist, wenn jetzt mal alle... Das ist wirklich...
So. Nee, wir haben ein Buch geschrieben.
Danke, Tanja.
Hat 2 Jahre gedauert. War ein richtig krasser Prozess, weil wir es auch als Paar geschrieben haben. Und da steht alles drinnen, was wir in 12 Jahren Beziehung gelernt haben.
für uns umsetzen konnten, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, auch mit 4 Kindern, weil da kommt ja immer viel hoch in einer Beziehung. Und das steht alles in dem Buch. Es ist mega persönlich und wir kriegen so krass schöne Rückmeldungen, dass wir fast jeden Tag ein bisschen weinen müssen.
Das ja, ist echt krass. Tanja wollte das Buch vor 10 Jahren schon schreiben. Und es hat dann gedauert, das heißt in dem Buch, das haben wir 2 Jahre geschrieben. Wir fragen uns tatsächlich, wann wir das geschrieben haben, weil es ganz viele Nächte haben wir geschrieben. Als irgendwie einer war immer, wir haben im Haus unten eine Praxis und dann hat einer mal unten geschrieben, der andere auf die Kinder geschaut. Und wir fragen uns jetzt im Nachhinein, wie wir in diesen 2 Jahren dieses Buch eigentlich geschrieben haben, also diese 400 Seiten. Und ich lese das Buch, wir haben gerade die Hörbuchfassung eingesprochen und denke mir jetzt, es ist ein richtig gutes Buch. Und ich frage mich oft so, wer hat das eigentlich geschrieben? Also es ist wie so, wir haben es ja zusammengeschrieben und es gibt auch keine Passage, die nur von einem kommt, weil wir immer abwechselnd über die Texte des anderen drüber gegangen sind. Das heißt,
wart ihr immer happy, was der andere schreibt? Oder gab es da auch Stunk?
Also das erste halbe Jahr haben wir richtig viel diskutiert, wer wie was geschrieben hat und wie die Struktur am besten aufgebaut wird. Und dann sind wir ein Wochenende weggefahren aus Berlin und sind über die ganze Struktur nochmal drüber gegangen, haben alles verworfen und haben letztlich neu angefangen. Und da ist so richtig der Knoten geplatzt und ab da ist es dann so wirklich rausgeflossen und der eine hat es vom anderen ergänzt und vice versa. Und dann ist es richtig ein schöner Guss daraus geworden.
Ihr schreibt ja auch voll viel, Entschuldigung, das ist mein Podcast hier, okay?
Ich habe nur Luft geholt. Aber das
hat, nee, ich habe schon gedacht, kenne ich schon, Chris. Weißt du, dass ich wieder so einen krassen Monolog hier schwinge?
Ich hab nur existiert.
Ihr schreibt ja auch so super persönliche Momente, Geschichten, die euch passiert sind, Streitigkeiten und so weiter. Und oft habe ich ja das Gefühl, es ist in Beziehungen schon so, man streitet. Beide sind in diesem einen Streit und jeder sieht es aber komplett anders. Wie ist das dann, wenn man das so runterschreibt, dann hat man diese Wörter, was man denkt, so ist es passiert, so war es, schwarz auf weiß so stehen.
Also kann es dadurch eskalieren zwischen euch? Weil,
habt ihr dann nochmal alte Streits nochmal gestritten?
Genau. Also wir haben auf jeden Fall nochmal über verschiedene Streits und so Nadelöhre, die wir in unserer Beziehung hatten, wo es wirklich eng geworden ist, haben wir auf jeden Fall durch das Buch nochmal darüber reflektiert. Okay, was ist eigentlich wirklich, also was ist das,
was war ist der zu beiden Interpretationen Moment und Streit in eurer Beziehung?
Kinderwagen in Wien?
Ja, zum Beispiel. Also wir haben, wenn mit 4 Kids und wir machen sehr viel selber, also wir haben keine Großeltern-Support groß oder Babysitter oder so, also echt sehr, alles machen wir zu zweit so und mit den schlaflosen Nächten und alles, also auch, dass wir beruflich gemeinsam arbeiten seit 10 Jahren, da eskaliert es natürlich immer mal wieder, aber vor allem in der Anfangszeit der Beziehung. Und so die grundlegenden Themen, also auch, was wir über uns selbst gedacht haben, also um das geht es ja auch im Buch, über Glaubenssätze, was denkst du über dich selbst, was denkst du über Männer, was denkst du über Frauen und wie spielt das alles in Beziehung rein. Und das konnten wir ja durch Coaching letztlich auch transformieren und jetzt sehen unsere Streits sehr viel anders aus. Und so der krasseste Streit, also ich kann mich an einen erinnern in Portugal, wo es richtig... Also wo es um eine Kleinigkeit ging, aber was dann so eskaliert ist und wo ich dann für mich erkennen konnte, okay, was denke ich jetzt eigentlich über Männer und wie leidet Chris darunter aufgrund dessen, was ich über Männer denke mit den Erfahrungen, die ich mit meinem Vater gemacht habe.
Was ist da passiert in Portugal?
Was da passiert, ich weiß gar nicht mehr, was der eigentliche Auslöser war. Ich wollte irgendwie noch in die Stadt und vorher waren wir am Strand und die Kinder haben im Auto gequengelt, kennen alle Eltern.
Kenne ich nicht, nee.
Es war richtig heiß und Chris wollte aber zurück ins Hotel.
Wie viele
und
hattet ihr da schon?
Drei.
Drei Kids. Tanja wollte shoppen gehen in Lissabon, durch die Stadt laufen, sich die Stadt angucken. Ich wollte es nicht, bin nicht so der Stadtgänger.
Und ich bin komplett ausgeflippt, warum ich da in dieser Familie verlieren muss und warum ich nicht auch mal meine Sachen machen kann, obwohl ich eigentlich sehr viel meine Sachen machen kann, schon immer. Und Chris mir sehr viel den Rücken frei hält und Dinge ermöglicht. Also ich kenne auch wirklich keinen Mann, der so krass viel mit den Kids auch macht. Und jeden Morgen macht Chris die 4 Kids fertig und ich kann noch ausschlafen, weil ich eher ein Nachtmensch bin. Naja, und bin aber so komplett unverhältnismäßig ausgetickt, also wo du wirklich gemerkt hast, es geht eigentlich um was anderes.
Und das ist doch immer so, oder?
Ja. Und ich denke eigentlich irgendwie so, okay, mit Männern verliere ich. Also so, das war das letztlich das eigentliche dahinterliegende. Und es ging gar nicht darum, dass ich jetzt in die Stadt wollte, sondern es ging wirklich darum, was denke ich in dem Moment über, wie Beziehung ist. Und eigentlich war es davor voll harmonisch und schön. Und ich habe es dann quasi mit meinem unverhältnismäßigen Austicken wirklich auch kaputt gemacht. Und dann ist es mir nach einem langen Streit so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich...
Aber was hast du hast zu der Zeit gedacht über Chris? Also jetzt ist schon klar, dass du hast eine andere Aussicht und dass sie seit Coach ist und etc. Aber damals ging es dir überhaupt nicht so. Damals warst du voll drin in dein Frust Ding, in deinen Frust und so. Was hast du damals gedacht?
Genau, damals dachte ich ja, ich krieg hier nicht, was ich will. Mhm. Und wir müssen jetzt zurück ins Hotel, obwohl ich eigentlich eben noch mit allen in die Stadt möchte oder alleine in die Stadt möchte.
Und Männer sind irgendwie rücksichtslose Egoisten, weil dein Wunsch war ja, gemeinsam als Familie in die Stadt zu gehen. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust dazu, aber ich gehe gerne dann irgendwie mit den Kindern nach Hause und du kannst shoppen gehen.
Genau.
Hast du also damals auch angeboten?
Ja. Haben wir dann auch letztendlich so gemacht. Dann ist allein shoppen gegangen, aber wütend und wütend zurückgekommen.
Okay.
Und dann sind die Kinder irgendwann ins Bett gegangen. Mhm. Also wir haben dann versucht, den Streit nicht komplett zu eskalieren, als Tanja zurückgekommen ist.
Und was ist...
gehen ins Bett und dann haben wir angefangen zu streiten.
Okay.
Und es klingt banal, also es ist ja jetzt nichts Großes, was passiert ist und trotzdem werden genau in den Situationen so deine ganzen Urängste und deine ganzen inneren Glaubenssätze, die du in dir trägst, aktiviert.
Und deswegen auch der Titel, das Ich im Du, weil wir letztlich davon ausgehen, dass der Partner wie so dein Spiegel ist und du kannst deinen Partner halt optimal dazu nutzen, zu erkennen, okay, was sind eigentlich noch meine Baustellen? Was darf bei mir noch heilen? Also auch ganz viel, meine beiden Eltern sind ja gestorben und ich habe so viel Trauer auch mit in die Beziehung genommen und konnte die ganze Trauer auch an Chris abarbeiten, weil er eben da geblieben ist und im Feuer stehen geblieben ist und wir das alles aneinander durcharbeiten konnten, was wir so noch an Gepäck und Verletzungen mitgebracht haben.
Und das ist auch... Gerade im Dezember hatten wir unseren Online-Kurs, da waren 200 Leute mit dabei und es ist auch einfach spannend zu sehen, wie ähnlich wir Menschen uns gerade in dem sind und wie man in Partnerschaft, was man sich da alles zumutet und wie man miteinander ist, weil wir sind alle so liebende Menschen und tragen diese Liebe in uns, aber wir sind gleichzeitig so verletzlich und verletzt.
Und sind dann Bestien.
Und sind wirklich Bestien und lassen das an den Menschen aus, die wir eigentlich am meisten lieben. Und
warum ist es zum Beispiel so? Weil einem die so nah sind, weil man da auch die Sicherheit hat, dass man vielleicht nicht sofort verlassen wird?
Genau.
Oder warum ist es so?
Also unter anderem deswegen, also das kennt man ja auch mit Geschwistern, man kann ja so krass mit Geschwistern auch streiten, weil man halt weiß, okay, die bleiben einfach meine Geschwister, die gehen nicht. Und mit einem Freund würde man nie so streiten wie mit seiner Schwester oder Bruder oder eben auch mit seinem Partner.
Weil die gehen dann fuck, weil dann seid ihr nicht mehr befreundet.
Genau.
So. Aber
weil ich zum Beispiel schon auch so Momente hatte, als wir irgendwie auch unsere harte Zeit hatten, wo ich dann schon irgendwie auch so eine Angst hatte, dass du mich jetzt vielleicht verlässt. Hattest du noch nie, oder?
Zu welchem Zeit meinst du? Also meinst du vor die Kinder, unsere so Themen da, oder nach dem Kind?
Nach den Kindern.
Nach dem Kind, so vor 2 Jahren oder so.
Ich dachte mir dann manchmal so, Gott, ich war jetzt gerade so bescheuert, hoffentlich verlässt du mich jetzt nicht.
Echt?
Ja.
Hast du es gesagt?
Das habe ich dir doch auch damals gesagt sogar.
Echt? Ja. Aber gut, aber... wir haben viele Sachen gesagt, die sie nicht gemeint haben.
Stimmt.
Zu der Zeit.
Also aber Verlustangst ist ja...
Das ist wohl wahr.
Ja.
Voll, aber Verlustangst ist ja eine Angst, mit der so viele Menschen konfrontiert sind. Und wir arbeiten aber... Also es läuft bei uns das Gleiche hinaus. In unserem Coaching-Ansatz geht es eben um Glaubenssätze und was du geschlussfolgert hast. Und wir beschäftigen uns mit der Verlustangst auf andere Ebene. Also wenn du zum Beispiel als ein Trennungskind bist und deine Eltern haben sich getrennt, dann kann da natürlich eine Verlustangst entstehen, die du dann in deiner heutigen Partnerschaft lebst. Bei uns geht es dann aber darum, was hast du damals in der Trennung über deinen Vater geschlussfolgert? Beispielsweise, er ist ein... Wir hatten es ja gerade, rücksichtsloser Egoist, gucken auf seine Bedürfnisse und verlässt irgendwie die Familie und arbeiten an diesem Glaubenssatz. Und das funktioniert halt sehr konstruktiv, weil so eine Angst, das geht es bei mir manchmal so, du hast diese Angst und was machst du jetzt mit dieser Angst? Du kannst sie durchleben, aber bei uns geht es wirklich darum, eine neue Perspektive, einen neuen Glaubenssatz zu etablieren und eine Geschichte, die du dir ganz lange erzählt hast, in einer neuen Perspektive zu sehen.
Und in deinem Kopf hat halt immer einer von deinen Elternteilen auch mehr verloren. Also hat entweder deine Mutter mehr verloren in der Beziehung, in deinen Augen oder dein Vater. Und das projizierst halt oder nimmst auch mit in deine aktuelle Beziehung.
Ja, und auch was man von sich selber denkt. Also ich habe zum Beispiel wirklich jetzt eigentlich erst, seit ich Mutter bin und in einer festen Partnerschaft, habe ich zum Beispiel für mich gecheckt, das war mir gar nicht bewusst, dass ich mich zum Beispiel nicht liebenswert fühle, wenn ich nicht lustig bin und gut drauf bin. Also wenn ich, sobald ich keine Kraft mehr habe oder traurig bin, denke ich, ich bin nicht liebenswert. Mhm. Und das haben wir auch schon voll oft drüber gesprochen. Deswegen fällt es mir zum Beispiel auch mega schwer, wenn ich krank bin. Und du bist ja der Letzte, der dann sagt, ja, was ist jetzt los hier? Mhm. Also du sagst ja dann auch so, hey, Evelyn, dann leg dich bitte hinter, ruh dich doch aus.
Ist eher sogar andersrum, dass mir nervt das eher, wenn du so viel magst.
Ich bin
so eher verpiss dich. Also ja, leg dich halt hin.
Weil
das hilft mir auch nicht, wenn du dich über den Grenzen gehst, dann bist du 3 Wochen krank.
Voll. Aber ich glaube zum Beispiel, dass das damals bei uns auch einfach, und jeder hat so sein eigenes Ding in sich drin. Ich glaube, das ist bei jedem anders, aber es kommt eben in der Beziehung und vor allem, wenn du dann Kinder hast, dann noch viel krasser für dich raus. Deswegen war es auch, als wir so viel gestritten haben, als das zweite Kind kam, wir beide einfach völlig am Ende waren, dass ich dann deswegen, glaube ich, auch diese krasse Verlustangst mit dir hatte, weil ich mir dachte, warum ist der noch mit mir zusammen, wenn ich jetzt gerade so wenn es mir so scheiße geht, ne? Also ich bin ja dann nur eine Belastung für denjenigen eigentlich, ne? Was könnt ihr Paaren so mit auf den Weg geben? Oder was wolltest du gerade noch sagen, Schatz?
Also, bevor wir da reingehen. Also, wie löst man das aber eigentlich real time in einen Streit? Weißt du, das ist meine Frage. Ist klar, dass in jedem Streit geht es eigentlich um was anderes und dann diesen so unterschwellige Emotionen und was man für Perspektive hat. Das kann man langfristig lösen, das ist völlig klar. In dem Moment real time muss man einfach streiten, zu Ende machen und scheiße auseinander sein? Oder wie geht denn eigentlich das? Also, angenommen, man streitet man seinen Partner, weil man es eigentlich nicht gut geht oder die anderen nicht gut geht.
Es ist doch immer nur deswegen, eigentlich, ne?
Nicht immer, aber es oft.
Aber so richtig streitet man doch wirklich nur, wenn es einem eigentlich scheiße geht, weil wegen dem Socken auf dem Tisch, klar, würde man dann kurz sagen, boah, Alter, warum hat man deinen Socken, warum liegt der auf dem Tisch? Also, weißt du,
das ist klar. Also oft ist es so. Man kann sie nicht immer verallgemeinern.
Also ich würde sagen, wenn du gestresst bist, wenn du müde bist, wenn du überlastet bist, auch gerade wenn ein Kind dazugekommen ist in neuen Situationen, dann wirst du viel schnell getriggert, als wenn du so in deiner Mitte bist. Mhm. Aber natürlich kannst du auch streiten, wenn du ausgeschlafen bist und satt bist und zufrieden bist.
Aber anders, oder?
Ja.
Oder nicht?
Es geht, also oft, wir vertreten auch die These, dass es in Beziehungen die ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Also wenn du irgendwas doof fandest, was dein Partner gemacht hat, dann wirst du es immer auch irgendwie heimzahlen. Und so geht die Spirale oft nach unten. Also man gleicht es ständig nach unten hinaus. Und wenn du nicht erkennst, okay, was hat mich eigentlich gestört, also was jetzt Chris zu mir gesagt hat oder was er getan hat oder dass er zu spät gekommen ist, obwohl er gesagt hat, er kommt um 4 oder so, also egal was, werde ich, wenn ich das nicht anspreche und sage, hey, das fand ich echt doof, was hat dich das machen lassen oder sagen lassen, wenn ich da nicht die Neugierde habe, das herauszufinden, dann werde ich es immer auch heimzahlen und dann wird die Beziehungsqualität schlechter.
Und du kannst es nicht vermeiden. Also ihr seid ja zwei unterschiedliche Menschen. Es muss Enttäuschungen geben, weil es muss Missverständnisse geben, weil ihr seid unterschiedlich. Das ist ja auch, wieso Partnerschaft auch leidenschaftlich ist oder was Liebe ist, dass zwei unterschiedliche Menschen aufeinander kommen, voneinander lernen, miteinander sind, sich gegenseitig streicheln, einander erfahren. Das heißt, ihr seid unterschiedlich, ihr müsst auch irgendwelche Enttäuschungen, Missverständnisse haben und darüber muss man reden. Und wenn man es nicht macht, und vieles davon ist ja auch erstmal unbewusst, also dir ist gar nicht bewusst, dass du vielleicht in dem Moment enttäuscht bist, aber du kannst dann deinen Gefühlen irgendwann ablesen oder dass mehr Distanz entsteht. Und da musst du drüber reden. Und das ist egal, ob du dann gestresst bist oder nicht.
Sorry, aber auch in dem Moment.
Nee, in dem Moment, da hilft es natürlich, wenn du Tipps anwendest, also wie zum Beispiel, dass ihr euch kurzzeitig räumlich trennt, dass beide sich regulieren können und runterkommen von den Emotionen, die gerade aufkochen.
Gibt es eigentlich eine Zeit,
dass
so
man kalt duscht
oder lange
gibt es mal einen Step-by-Step. Ja. Also man ist mal einen Streit und klar, diese anderen Sachen kann man später klären. Aber was, wenn man trotzdem 12 Stunden später noch sauer ist?
Also ich finde,
weißt du, was ich meine?
Ja, also ich finde, der wichtigste Schritt ist mal anzuerkennen, man hat einen Konflikt, man hat Streit, irgendwas ist passiert, sodass man distanziert miteinander ist. Und wirklich zu erkennen, was die Wurzel ist, geht nicht in 5 Minuten, sondern du brauchst irgendeinen Input. Und das ist ja, warum wir das Buch auch geschrieben haben, um halt nur an unserem Beispiel und ein paar Beispiele von unseren Klienten aufzuzeigen, wie kann sowas funktionieren? Wie kann man Verantwortung in einem Streit übernehmen? Und das ist nichts, was du mal eben schnell machst, sondern du brauchst entweder einen Therapeuten, einen Coach, einen Psychologen, ein gutes Buch, einen Podcast, den du hörst, irgendwas, was dich auf neue Gedanken bringt, als die alten Gedanken, die du schon kennst.
Ja, wir haben auch keinen an der Therapeutin. Das heißt, in dem Moment eigentlich wird einfach scheiße. Nein, man muss einfach durch.
Ja, erstmal zustimmen, dass ein Konflikt zur Partnerschaft dazugehört. Also nicht zu erwarten, Partnerschaft muss eine Dauerharmonie sein.
Das dachte ich zum Beispiel immer. Und dann habe ich euch kennengelernt. Ja. Und dann wart ihr die ersten Menschen in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Umfeld, die mir einfach mal den Impuls gegeben haben, dass Streiten fucking normal ist und eigentlich auch wichtig und
sogar
gut.
Produktiv habt ihr uns so überzeugt.
Und irgendwie, ihr habt mir dann total krass die Augen geöffnet, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass sich Paare vor allem mega opfermäßig vorkommen, wenn sie Streit haben.
Stigma, ne? Ah, ja, die streiten oft.
Immer das gibt's so krasse Stigma. Ganz scheiße bei denen. Oh, die trennen sich bestimmt oder
in,
so.
In die Öffentlichkeit ist klar, es ist ein bisschen peinlich, aber halt... zu Hause
sieht ihr auch nie Paare streiten, man ist ja alles hinter
außer
verschlossen
uns
Türen.
Auf der Straße.
Wir
sagen dann, wenn uns jetzt wer sehen wird, irgendwie die Paartherapeuten, ja, genau, die hier einen mega infantilen Streit hier vom Zaun brechen.
Die haben uns mal so gestritten, da wollten wir irgendwo hinfahren und Alex ist manchmal wirklich, also ich muss sagen, mit so Google Maps und so Richtungen warst du da ein bisschen komisch. Also ich habe Angst, dass gleich wieder eskaliert, Hilfe.
Genau. Evelyn kann eine Karte einfach nicht lesen.
Ja, aber ich wusste instinktiv,
Chris auch
nicht. Es war richtig.
Aber habt ihr Google Maps oder habt ihr einen
richtigen? Ich wusste, wohin, und er hat einen Scheiß
zu Google Maps kann mein Frau nicht lesen.
Dann haben wir uns über die Fahrräder haben wir uns angebrüllt, aber wirklich, also ganz ehrlich, wenn ich uns von außen gesehen hätte, ich hätte mir gedacht, Alter, wow,
die armen Kinder.
Ja, genau.
Also wirklich so, was geht hier ab? Aber
Ist halt die Frage, also inwiefern soll man sich zusammenreißen, dass man das wirklich später in Ruhe klären kann? Also das,
oder weil, kann man sich überhaupt also, kann man das,
also ist es, ist gelingt es in allerwenigsten.
Also ist nicht gelungen früher.
Nee, jetzt mittlerweile haben wir ganz einen anderen Umgang mit Streit, also können auch Streit schneller erkennen, um was geht es eigentlich. Können auch selber uns besser regulieren. Also weil bei mir war es so, ich war ja echt einfach auch traumatisiert mit meinen Eltern und habe eben mich überhaupt nicht selbst regulieren können, sondern habe eben meine ganze Wut und Trauer dann in so einem Streit auch an Chris ausgelassen. Mhm. Und bis ich selbst erkannt habe, okay, was brauche ich eigentlich in dem Moment, wenn wir gerade streiten, wenn ich merke, ich bin unrund, dann gehe ich erstmal raus in die Natur, laufen, und schau, dass ich selbst mal klarkomme, schreib auch meine Gedanken auf. Genau. Hilft auch. Und alles niederschreiben hilft auch. Oder sich gegenseitig die Dinge auch zu schreiben, kann auch manchen Paaren helfen.
Ja und nein.
Ja.
Das ist immer mehrdeutig.
Ja. Und irgendwann, also wir haben auch zum Beispiel die Übung des Zwiegesprächs für Paare. Also, dass sich Paare gegenübersetzen und jeder kriegt 5 Minuten Zeit und darf nur reden und der andere hört nur zu.
5 Minuten?
Mhm. Oder 10 oder 2 oder also egal, auf was ihr euch einigt.
Wie viele Leute schaffen das, im Maul zu halten?
Viele, also wenn man sich dann drauf einigt, okay, wir machen jetzt das Zwiegespräch, wir setzen uns hin, wir gucken uns an, also es ist natürlich nach dem Streit dann oder wenn es schon abgekühlt ist und wo beide die Bereitschaft haben, hinzuhören, um was es jetzt eigentlich geht oder herauszufinden, was die eigentliche Ursache des Streits war. Und dann setzt man sich gegenüber hin, einer spricht, einer hört nur zu und dann umgekehrt.
Und wenn einer nichts sagt, auch sich einfach anschweigen. Ja, also gerade Männer ist ja auch ein Trainingseffekt, ja, über Dinge reden, über Gefühle reden. Und wenn du das in dem Moment nicht kannst, auch einfach anzuschweigen, was manchmal sogar für mehr Nähe sorgen kann, als zu reden. Ja, schau dir mal 5 Minuten in die Augen.
Ja, und dann, wenn der eine gesprochen hat, dann auch, dass man es beschließt mit ich höre dich. Also, dass man wirklich auch die Bereitschaft mitbringt, in die Partnerschaft den anderen zu hören. Weil oft eben, also die, was Chris wütend macht, hat oft weniger mit mir zu tun, sondern eben mit seinen eigenen Issues, auch viel aus der Vergangenheit quasi, was denke ich eigentlich eben über mich oder über das andere Geschlecht oder über Beziehung.
Und Paare treffen sich da immer auf Augenhöhe. Also das ist mal wichtig, in jedem Konflikt haben beide 100% Verantwortung. Das ist unser Standpunkt, von dem wir heraus coachen. Es funktioniert nie zu sagen, okay, Tanja hat aber mehr Traumata erlebt als ich, also ist sie mehr schuld an Konflikten, sondern jeder Konflikt gilt es auf Augenhöhe zu lösen.
Genau. Und wie ist das, wenn jetzt einer den anderen betrügt?
Warte kurz, eine ergänzen noch, was ich auch noch wichtig finde, uns hat es bestimmt 7 Jahre gebraucht, bis wir Konflikte nicht über Streit lösen, sondern indem wir uns regulieren, darüber reden, unsere psychologischen Landkarten so weit kennen, dass wir unsere Ängste verstehen, unsere Sehnsüchte verstehen und den Konflikt anders lösen können. Aber es hat 7 Jahre gedauert, um mal wirklich für jeden, der ihr gerade zuhört, auch mal zu sagen, das ist Arbeit, beziehungsweise auch Arbeit und Training. Und man kann es trainieren, aber es kostet Zeit und man muss das wollen, so wie wirklich alles. Wenn du beruflich erfolgreich sein willst, in was auch immer, als Musiker, als Künstler.
Kommst du ja auch nicht als CEO auf die Welt, ne?
Als Manager. Außer Boss Baby. Außer Boss Baby.
Tamaris. Wisst ihr, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, Männer gehen und kommen, Freunde kommen und gehen, aber Tamaris bleibt, denn Tamaris ist ein fester und starker Begleiter für uns Frauen. Und wisst ihr was, das Schönste ist, in jedem Alter, nicht nur für junge Frauen, auch für alte Frauen, ist es eine Lebensbegleiterin vom ganz anderen Stern und für die verschiedensten Momente. Bei Tamaris findet ihr Sachen für den Alltag, einfach so zum Leben. Ihr findet aber auch Sachen für ganz besondere Tage, wenn ihr mal Geburtstag habt, wenn Weihnachten vor der Tür steht oder Ostern, habt ihr da irgendwie mit Tamaris einfach einen, ja, treuen Begleiter, wie schon gesagt. Ich habe mir jetzt auch ein paar Botten bestellt, so schöne Ballerinas und Silber, finde ich total cool, habe ich richtig Bock drauf und so weiter. Könnt ihr Casual Style aber auch machen. Es gibt vielfältige Sneaker im Angebot, es gibt geile Angebote allgemein und nicht nur Schuhe, sondern es gibt auch Bekleidung, Accessoires, Parfums und vieles, vieles mehr. Wenn ihr Bock habt, euch mal ein bisschen was zu gönnen, der Frühling ist jetzt quasi da, da kann man sich auch mal ein paar neue Teile rauslassen, um geil durch den Frühling zu marschieren, dann geht doch einfach auf tamaris.com und spart mit dem Code HOPPE15, Hoppe groß geschrieben, 15%, ist das nicht geil? Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Also, checkt das mal ab und alle weiteren Infos und den Code und so weiter findet ihr wie immer in den Shownotes. Tamaris. Ich finde es ganz lustig, eine Sache noch für alle, die gerade zuhören und vielleicht auch einfach in der Beziehung gerade einfach gefordert werden. Eine Sache, was ich so schön finde bei dir, bei Alex, dass du immer wieder zu mir sagst, und das finde ich so geil, und das ist einfach, finde ich, so ein Mantra, das hat sich mittlerweile bei mir auch manifestiert, wir sind ein Team. Wir sind nicht gegeneinander, wir sind ein Team, wir sind miteinander. Und ich glaube, man fühlt sich oft...
Das ist so ein typisches Beispiel, oft, also das taucht immer wieder auf, bestimmt bei jedes Paar. Die Situation an sich ist stressig und irgendwie man fängt an gegeneinander und nicht miteinander gegen die Situation. Das ist grob voll und ein bisschen banal gesagt, aber ist es leider so.
Das ist das Gleiche, der Morgen ist stressig, irgendwie Kinder wollen sich nicht anziehen.
Und dann man wird sauer aufeinander.
Dann ist man sauer aufeinander und keiner kann was dafür einfach. Jeder gibt das Beste eigentlich gerade und jeder versucht es irgendwie cool zu machen. Und dann ist es einfach so viel geiler für euch da draußen auch. Und das haben wir auch, mittlerweile checken wir es. Dann schauen wir uns eher an als Eltern und lachen eher zusammen. Denken, was für eine Scheiße gerade. Ja. Und es hilft uns so viel mehr, gut zueinander zu sein und zu respektieren und als Team zu fundieren,
das
als dann zu sagen,
viel wert.
Jetzt mach auch mal was!
Ja. Du ja, machst nie was. Ja, immer muss ich alles alleine machen.
Voll.
Die Auflisten von was man macht.
Ja.
Das ist meine Sicht komplett immer die falsche Richtung. Wer macht was, Mann? Ja, ich mag das und das und das, du machst das und das und das.
Aber es ist auch so spannend, total, weil es halt auch systembedingt ist. Also wir leben alle in diesen Kleinfamilien, wo man so maximal abhängig voneinander ist als Paar, weil einer geht dann Erwerbsarbeit, einer macht Care-Arbeit oder beide Teilzeit. Irgendwie ist halt voll abhängig voneinander in unserer Gesellschaft. Und das macht es auch viel schwieriger, als wenn du irgendwie dein Dorf hast, weil das ist einfach unrealistisch. Wer hat denn das noch? Ja. Das heißt, wir müssen ja irgendwie gucken, wie können wir trotz dieser Abhängigkeit trotzdem erfüllt sein. Deshalb finde ich das so Team sein, finde ich mega. Wir geben uns ab und zu auch einfach mal ein High Five, um dem so Ausdruck zu geben, dass man da doch ein Team ist, ja, und nicht gegeneinander spielt, sondern miteinander was erreichen
Und es passiert halt, glaube ich, ganz leicht, dass man echt gegeneinander wird. Und ich glaube halt, die Scheiße ist, wenn man frustriert ist, müde ist, gestresst ist, man lässt leider halt einfach erstmal am Partner einfach aus. Und eigentlich ist es absolut kontraproduktiv. Also,
weil du brauchst eigentlich eine Umarmung, aber wenn ich aufs Maul kriege, dann bin ich auch weniger motiviert. Weißt du, dann haut man irgendwann eher zurück.
Ja.
Das ist super schwer, also sein eigenes Ego kurz rauszunehmen von der Situation und das wirklich so reflektieren.
Ja, das haben wir auch gelernt, dass wir gegenseitig dann sagen, okay, ich hätte gern gerade eine Umarmung.
Brauche eigentlich
aber pass auf, nach so vielen Jahren schafft ihr das tatsächlich, wirklich also real-time zu reflektieren und zum Schaffen, einen Streit runterzukühlen.
Mal so, aber immer besser. Also auch durch die Arbeit, was wir eben geleistet haben. Und also wir haben so viele Stunden Coaching selbst in Anspruch genommen und haben also so krass heftig gestritten früher und jetzt gelingt es uns.
Wo es früher Tage und Wochen gedauert hat, um einen Konflikt zu lösen, sind wir heute. Ja, also eine Viertelstunde, wo man wirklich dann mal emotional wird, aber wo man dann auch super schnell versteht.
Okay.
Und das heißt so toll zu sehen, dass diese Arbeit echt Früchte trägt, also sowohl beim Streit, aber auch, dass man mit 4 Kindern und stressigem Alltag und gemeinsam arbeiten noch immer ein erfülltes Sexleben hat und so, also dass man es wirklich auch dann umsetzen kann, was man theoretisch dann erkennt und lernt. Mhm. Und da ist halt Partnerschaft auch so ein tolles Spielfeld, sich selbst kennenzulernen und einen anderen Menschen in der Form kennenzulernen und ja, einfach das Leben gemeinsam zu meistern, das ist einfach so ein Geschenk auch, wenn man total jemanden gefunden hat, mit dem man diese Lebensreise antreten möchte.
Ja, auch schön, dass du es sagst, weil also es ist volles Investment, Partnerschaft zu leben, finde ich, zeitlich, energetisch, also dass das funktioniert, dass man die Konflikte löst, dass man einander nah bleibt. Wir waren jetzt, meine Mama war über Weihnachten da und wir konnten eine Nacht ins Hotel gehen mal und uns wieder geil so als Paar begegnen.
Was habt ihr gemacht?
Wir gehen nicht durch den Teil. So
gibt's alles und, im Buch. Und? Steht alles im Buch.
Genau. Ja. Genau. Habt ihr Tatort angeschaut? Nein.
Und dass man das aber geht, also dass man einander dauerhaft nah sein kann. Also das habe ich früher nicht geglaubt. Ich dachte, nach 3 Monaten an Verliebtheitsphase driftet es so langsam auseinander, der Sex wird schlechter. Aber dass man nah bleiben kann, dass Sex leidenschaftlich bleiben kann, dass das geht.
Habt ihr da Tricks und Tipps?
Beim Sex, meinst du?
Ja. Beim Stellung, genau.
Nee, aber gibt's
gut,
so,
gut ausdehnen.
Gibt es da so Tipps und Tricks, wie man die Leidenschaft...
Tanja hat sich ein sehr gutes Modell für unser Buch ausgedacht. Das ist der Beziehungsbaum. Der Beziehungsbaum hat Wurzeln, das sind unsere Glaubenssätze. Dann kommt der Stamm, das sind bei uns 6 Elemente, die eine Beziehung ausmachen. Dann die Krone sind alle sichtbaren Ergebnisse, die
was
ihr
ist der
in
Stamm?
Eurem Leben habt.
Stamm besteht aus 6 Elementen. Das ist bei uns Nummer 1 sein, also Priorisierung, dass man sich als Paar eben wichtig nimmt und sich selbst aber auch wichtig nimmt, seine Bedürfnisse kennt und auch die dem Partner mitteilen kann. Dann Liebe, Vertrauen, Wertschätzung, Sexualität und Gleichberechtigung. Also das sind für uns die 6 Elemente, die eben fundamental wichtig sind für eine erfüllte Beziehung, die wir erprobt haben, untersucht haben, mit unseren Klientinnen immer wieder durchspielen. Und die 6 Elemente sind übrig geblieben, die so richtig den Stamm ausmachen und eine starke Beziehung letztlich ermöglichen.
Und du hast ja vorhin das Beispiel gemacht, ich bin nicht liebenswert. Bei dem Element Liebe unterscheiden wir zum Beispiel auch zwischen Liebe und Nähe. Also du kannst einander lieben, aber ihr könnt euch trotzdem trennen, weil Liebe allein für eine Partnerschaft nicht reicht, sondern ihr braucht bestimmte Bedingungen, wie ihr miteinander sein wollt. Also letztlich so eine Art Beziehungsvertrag, was eure gegenseitigen Erwartungen aneinander sind, wie ihr einander eure Bedürfnisse erfüllen wird.
Was ist eigentlich deine Erwartung an mich?
Hä?
Ja. Alex ist gerade rausgelaufen.
Heftige Frage.
Heftige ich finde das wirklich, ganz ehrlich, ich habe, also das
muss
ist
man,
eine,
muss man Homework machen, ja. muss man überlegen.
Was wäre deine, könntest du das jetzt so spontan sagen, was erwartest
spontan
du
spontan in Wörter fassen könnte ich das nicht, ehrlich gesagt.
Also, ja, anders gefragt, was macht Evelyn für einen Impact auf dein Leben? Wozu lebst du Partnerschaft mit Evelyn? Was kannst du durch sie erschaffen in deinem Leben?
Alles, also mein ganzes Leben. Also sie ist mittlerweile ein Teil von mir. Also ist es nicht so, dass ich bin so wie früher so einfach eigenständig und ziehe man Sachen durch, dann habe ich sie mit mir reingenommen.
Ja, aber du bist ja ein Egoist. Wir sind ja alle Egoisten.
Ja, klar.
Wieso mit Evelyn Partnerschaft leben? Und wieso gerade sie? Wer konntest du dadurch werden? Welches Leben wurde dadurch möglich?
Die Leben, die wir jetzt haben, also wir haben es erstmal, dass wir Kinder haben. Ja. Zum Beispiel.
Familie.
Dass wir jetzt eine Familie gründen.
Welche Qualität kannst du zum Beispiel mit Evelyn leben? Wie ist euer Leben, wenn du so sagst, das Leben gut, und aber es ist sehr besonders. Es ist
besonders
schon gut, einen kreativen Lebensentwurf. Was macht's aus?
Genau. Also wir können beide unsere flexibel, also wie sagt man, also wir haben beide keinen 9-to-5-Job zum Beispiel.
Ja.
Wir können ein ganz spontanes, kreatives, so besonderes Leben führen, unter anderem wegen Evelyn, weißt du? Also
ja, und das ist ja letztlich die Erwartungshaltung. Also hast du ja Evelyn auch ausgesucht, damit du ein kreatives Leben, spontan. Ich meine, ihr habt voll viel Spaß miteinander.
Ja.
Ihr habt
Ich sehe euch viel lachen.
Wein auch viel.
Intensives Leben.
Emotionales Leben.
Ja. Sie lachen innerlich weinen, ja. Wir einfach.
Genau. Ihr seid
einfach
Weinfreaks.
Wir sind permanent Hide the Pain Herald. So.
Ja, aber das...
Aber ich muss mal noch überlegen. Also ich glaube, die Antwort reicht eigentlich nicht hinaus. Also
ich habe mir zum Beispiel Tanja als Frau gesucht. Ja. Also ich habe sie kennengelernt. Da hatte sie gerade ihr erstes Unternehmen, Nectar & Pulse, gegründet. Und war einfach so eine wahnsinnig inspirierte Unternehmerin und hatte aber gerade 3 Monate vorher ihren Vater verloren, der Suizid begangen hat. Und ich habe Tanja kennengelernt und habe gedacht, wie kann ein Mensch nach dieser Erfahrung sich trotzdem ins Leben so reinstürzen, nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben, sondern Lebenslust haben, inspiriert sein, mutig sein, Unternehmertum leben, dachte ich, geil, so eine Frau möchte ich gerne an meiner Seite. Allein auch aus egoistischen Gründen, weil das einfach Qualitäten sind, die ich total inspirierend und schön fand, die ich gerne auch in mein Leben integrieren möchte. Und du hast es ja gesagt, man wird auch Teil von dem anderen. Ja?
Verschmelzung.
Genau. Also man bleibt seine eigene Persönlichkeit, aber natürlich ergänzt man sich gegenseitig und holt sich das in sein Leben.
Das sind wie so Kreise, die übereinander sind. Das Bild haben wir auch in unserem Buch. Also du verschmilzt natürlich auch als Paar. Und wenn du zu sehr verschmilzt, also wenn du nur noch eins bist, dann ist es auch schon wieder dysfunktional und kann sogar toxisch sein, aber so eine gewisse Verschmelzung ist total schön. Ja, Überschneidung ist total...
Venn-Diagramm.
So und es ist eine schöne Frage. Wozu bist du mit deinem Partner zusammen? Jeder oder jeder?
Ja, das sollte sich vielleicht, ich finde das auch mal ganz schön, vielleicht, wenn ihr bald mal Me-Time habt mit eurem Partner oder auch einfach nur in der Joggingbuchse auf der Couch liegt, euch mal wirklich die Frage zu stellen, weil ich finde es auch so lustig, gell, aber es sind eigentlich so Fragen, die machen so viel Sinn.
Die machen so viel
und
Sinn.
Und trotzdem, dann ist es so, und dann ist man so, ja, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Und eigentlich voll wichtig, darüber mal nachzudenken. Und ich glaube, dass oft auch, wenn man da wieder drüber nachdenkt und als Paar, also zum Beispiel, wenn Alex und ich essen gehen, Alex liebt das, was ich euch jetzt gleich erzähle, dann muss Alex mir immer...
Ich werde bedroht,
dass wir nochmal drüber reden, wie wir uns kennengelernt haben.
Unser erstes Date.
Das ist voll schön.
Unser erstes Date.
So lustig. Das haben wir als Aufgabe im Buch sogar,
wirklich?
Dass Paare die Kennenlerngeschichte erzählen sollen.
Weil ich dann wirklich, ich krieg dann sofort wieder so ein, ich liebe dich immer noch, ich liebe dich mehr als alles andere, aber ich habe dann wieder dieses krasse Gefühl, das so übermannend war und dann... Ah, das ist einfach so schön und ich glaube, sich immer wieder hinzusetzen als Paar und sich wirklich, auch wenn man sich vielleicht erst blöd vorkommt, wirklich zu sagen, okay, wir jetzt erzählen uns das jetzt nochmal, wie war das für uns und dann nochmal Momente und ich weiß nicht, als ich immer mit dem Fahrrad nach irgendwie, am Arsch von Neukölln gefahren bin, in diese verranzte Wohnung zu dir und ich mir einfach am Fahrrad dachte, ich sterbe jetzt gleich vor Aufregung.
Also, voll schön.
Nee, ich glaube, das ist total wichtig und sich vielleicht auch wirklich nochmal so essentielle Fragen zu stellen als Paar, warum liebe ich dich? Also manchmal kann man es ja gar nicht in Worte fassen. Also wir haben uns oft gefragt, warum ich? Und das ist eine Chemistry auch.
Ja, genau. Ich bin dir überzeugt. Es kann sein, dass ihr habt eine andere Perspektive. Das kann man eigentlich eben nicht in Worte fassen, weil dann wird es banal. Weil dann habt ihr Voraussetzungen. Das hat eigentlich keine Voraussetzungen. Liebe an sich mal nicht.
Also, oder auch, man lebt einfach sich sexuell wirklich pur, so hingezogen fühlt zum Beispiel.
Genau.
Ne?
Das hat natürlich eine romantische Vorstellung, wenn man sagt, das ist Chemistry und Soulmate-Begegnung. Ja. Aber es ist nur ein Element. Natürlich könnt ihr euch...
Also von Liebe reden.
Wissenschaftlich nachgewiesen, dass man den Duft des anderen, dass man da eine bestimmte Resonanz hat, auf jeden Fall.
Ja.
Aber Liebe ist eben nicht nur, man fühlt sich irgendwie, man trifft einen Soulmate, sondern Liebe ist auch Hard Work.
Also Liebe an sich nicht. Genau,
Liebe
das, ich wollte es unterscheiden, es wissen nicht zwei.
Unterscheiden wir auch im Buch.
Also Liebe leben.
Und Liebe ist auch...
Evelyn, wow.
Liebe ist auch bedingungslos.
Das Leben und Liebe.
Ja.
Jetzt atmet es aus, jeder kommt sich hier gerade ziemlich schlau und geil vor.
Voll Angst, hier in den Mikrofon zu lachen.
Ja, aber auch zum Beispiel meine Eltern haben sich total geliebt. Also meine Mutter kam ja aus Schweden und die haben sie in der Schweiz kennengelernt beim Skifahren. Sie konnte nicht Skifahren, er war Skilehrer, hat sie dann beigebracht. Gott. Und total die romantische Geschichte. Ja. Sie ist dann auch nach Österreich gezogen und die haben sich total geliebt. Aber für eine erfüllte Beziehung reicht eben Liebe allein nicht aus, weil er hat ihr 100 Millionen Mal versprochen, er hört auf, Alkohol zu trinken oder lässt sich helfen und hat es eben nie gemacht. Und das wäre eben eine Bedingung von ihr gewesen, die sie ihm hätte stellen können, dass wenn er nicht aufhört, dann trennt sie sich. Und sie hat sich aber nie getrennt und am Ende hat es halt sie dann auch sehr viel Vitalität und Energie gekostet, bei ihm zu bleiben, aufgrund der Liebe. Also manchmal ist es auch quasi ein Akt der Liebe, eine Beziehung zu verlassen und sich zu trennen, vor allem auch ein Akt der Selbstliebe, wenn man in der Beziehung verloren geht und die letztlich nicht gesund für einen ist.
Ja, das finde ich also einen guten Punkt, weil du hast ja auch gesagt, diese Angst, dass der andere geht. Und Trennung an sich sollte auch immer irgendwie eine Option sein. Also wenn es so ist, dass man zusammenbleiben muss, dann ist das nie ein gutes Fundament für eine Partnerschaft.
Mit eigentlich jede Beziehung, oder? Auch mit Familie. Also wenn da toxisch wird, also jetzt ist nicht, ist kein Stigma mehr mittlerweile heutzutage.
Ich habe auch gerade
wieder
eine Studie gelesen, dass nicht die Trennung der Eltern, also die Trennung der Eltern hat keinen nachhaltigen Einfluss auf das Empfinden, auf das Leben der Kinder.
Wirklich?
Sondern spätestens nach 2 Jahren haben Kinder eine Trennung verarbeitet, sondern was den Impact hat, den negativen, ist, ob die Eltern in Konflikt miteinander sind. Und das ist ja unabhängig davon, ob die zusammen sind oder getrennt sind. Und das ist wichtig zu wissen. Das heißt, man muss nicht wegen der Kinder zusammenbleiben. Ihr könnt ja Eltern bleiben, aber nicht mehr Paar bleiben.
Okay, cool,
Alex. Ja, dann. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist ganz, ganz neu.
Genau. Nee, und man kennt ja
man kann wieder neu wählen.
Ja. Ja, genau. Man kennt ja auch viele Paare, die zusammenbleiben und aber wo so ein unterschwelliger Streit ständig
herrscht. Also ich glaube, das ist für die Kinder
super anstrengend.
Das ist klar. Das ist die Oldschool-Boomer-Mode. Nee, zusammenbleiben für die Kinder, aber dann dabei unglücklich sein, das ist klar.
Ja, und dann sind die Kinder noch schuld, dass die Eltern unglücklich zusammengeblieben sind.
Ja, genau. Es gab so eine andere Psychologe, die ich nicht benenne, das ist kontrovers, weil er meinte, dass mit sowas, you'll resent your kids for it, wenn das Sinn macht. Also man würde gegenüber die Kinder das auch unterschwellig dann irgendwo rauslassen. Und, und die würde es irgendwo spüren, dass die eigentlich die Augen der Eltern daran schuld sind. Das tut keiner gefallen.
Wir haben auch echt einige Paare, die sich getrennt haben und danach erst wieder eine ganz neue Beziehungsqualität schaffen konnten. Weil gerade, und das ist tatsächlich oft noch geschlechterspezifisch, dass Männer erst verstehen, was sie in einer Beziehung haben, wenn die Beziehung rum ist, und Frauen es oft antizipieren können, was mit dem Verlust einhergeht. Hat natürlich mit unserer Sozialisierung zu tun und dass Männer einfach öfter auch erwerbstätig sind und weniger Care-Arbeit machen. All das spielt damit rein. Aber wir haben das oft in der Praxis, Paare trennen sich und dann checkt der Mann, shit, jetzt verstehe ich erst, was ich
mein ganzes Leben verloren. Das dachte ich gar nicht, dass quasi.
Und dann fängt er an, unter diesem Leidensdruck zu verstehen, okay, ich schaue mir jetzt meine Scheiße an, ich gucke mir meine Vergangenheit an und verstehe wirklich, was mich eigentlich lebt.
Kann man dann den Partner oder die Partnerin nochmal abholen oder ist es dann oft, weil ich habe schon das Gefühl, gerade so mit Männern und Frauen, habe das auch bei mir selber beobachtet in meinen früheren Beziehungen, dass für mich, ich habe das Gefühl, dass bei Frauen die Trennung oft schon viel früher im Kopf stattfindet, Frauen sich eigentlich schon über Monate lang trennen und der Mann das teilweise überhaupt nicht schnallt, auch, also eigentlich auch mit wirklich viel Warnschüssen und so weiter, also war zum Beispiel auch in meiner vorletzten Beziehung und dann haben wir uns eigentlich schon getrennt und sind eigentlich echt schon weit über dem Berg. Und der Mann registriert leider dann erst wirklich bei der Trennung und dann ist es eigentlich schon zu spät, ne?
Aber ich finde das, also wir hatten das letztens erst, da sagte Tanja zu mir, irgendwas stimmt nicht. Also wir haben irgendwie eine Distanz, irgendein Konflikt ist hier. Und ich so, nö, kriege ich nicht mit. Und dann haben wir aber so geredet und dann haben wir einen Tag weiter, habe ich dann auch, weil Tanja es angesprochen hat, drauf geachtet und habe so festgestellt, stimmt, irgendwas ist. Ja, also Tanja merkt es vor mir. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass
ist mit fast alles Sachen, also.
Können Männer theoretisch auch.
Genauso,
also, aber auch mit banalen Sachen, also Männer sind eher hinterher. Also was der mit das, muss man sagen. Ja. Kindschreien, was?
Jetzt,
ja,
kann
ja
ich
echt?
Ich nichts dagegen sagen, muss ich sagen. Also, leider.
Ja. Ja, ist doch gut.
Ja. Genau.
Ja. Ja, gutes Team.
Ja, aber es ist bei euch zu Hause manchmal auch so, manchmal habe ich das Gefühl, wenn die Kinder, die sind dann so gaga manchmal, dann spielen die so zusammen, du weißt, das ist eine tickende Zeitbombe, dass es eskaliert. Und ich bin dann schon wie so ein Greifvogel, der über seiner Beute so, weißt du, so Kreise zieht und die ganze Zeit die einfach nur noch, boah, ich habe auch keinen Bock, dass wieder irgendwelche Bisswunden und so. Und Alex ist aber eher wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Monkey, der noch wie durch die Bäume so 5 Kilometer weit weg sich noch ein bisschen rumhangt und eine Kokosnuss sucht. Also ist das
bei
uns andersrum.
Nee,
Tanja trinkt ganz in Ruhe ihren Kaffee und ich sag schon zu Tanja, du, ich habe im Gespür, in den nächsten 3 Minuten eskaliert das dahin.
Nee, wir sind mittlerweile einig, aber. Also gestern haben wir Hand angeschürt, also da passiert was in den nächsten 2 Minuten.
Ja, okay, gestern haben wir mal uns die Hand, aber am Anfang auch nicht.
Nee, also ich
fühle mich eher der Helikopter-Dad eher.
Ja, das stimmt.
Ich fühle mich eher bei einem Prison Guard, so, if they die, they die. So, let them, they're just talking.
Okay, macht jetzt hier einen auf cool, gell, und dann, ja. Nee, aber gut, aber auch wieder geil, man kann es auch wieder nicht verallgemeinern. Wenn der Mensch das ganz gerne mal macht, ne? Aber es ist eigentlich Quark, das zu tun.
Der Mensch will gerne in Schubladen denken und kategorisieren. Genau, und deswegen auch mit den Glaubenssätzen, das ist halt so ein tolles Modell auch, weil das genau da reinspielt. Also du willst eben kategorisieren und deswegen wenn du eine Erfahrung mit einem Mann gemacht hast, also als Kind mit deinem Vater, der dir am nächsten gestanden ist, dann stülpst du das, was du mit ihm geschlussfolgert hast, über alle Männer, weil sich das Gehirn eben leicht, gerne leicht macht. Und deswegen habe ich eben auch, was ich über meinen Vater gedacht habe, irgendwo über Chris gedacht. Und das hat bei uns eben zu ganz vielen Konflikten auch geführt. Deswegen lohnt es sich.
Du kannst dich da nicht gegen wehren. Du verallgemeinerst immer.
Man muss sich dem halt stellen und das ist halt schmerzhaft und kostet Arbeit. Aber ich glaube, am Ende des Tages bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man ein erfülltes Leben haben möchte. Ne?
Und letztens hat eine Freundin zu mir gesagt, also diese Frage, sie hat die noch nie verstanden, wenn ich die gestellt habe. Also auch immer mal wieder in so Workshops und in unserer Arbeit eben. Und jetzt ist es bei ihr so durchgesickert.
Diese Welche Frage genau?
Was denkst du eigentlich, also was denke ich eigentlich über Männer? Mhm. Oder was denke ich eigentlich über Frauen? Und da richtig mal reinzugehen. Okay, was sind eigentlich meine
ich
ganzen...
Ich muss gerade schon lachen, weil ja, ich gerade reingehe im Kopf.
Und wie sehr einen das hat. Und das ist wie so, wie so eine Vase, die gefärbt ist in diese... Also Männer sind egoistische Arschlöcher zum Beispiel und das ist wie eine Vase, wo eben alles reinfällt. Hm. Und sich da selbst auf die Schliche zu kommen, das kann eben so viel in Bewegung setzen und so viel Heilung dann auch in der aktuellen Beziehung bringen.
Ganz zum Schluss möchte ich mit euch noch... möchte ich euch noch eine Frage stellen. Was ist aktuell so einfach oder immer wieder so ein Punkt, wo ihr euch immer wieder in die Haare bekommt?
Wir jetzt?
Ja.
Ja. Nach 10 Jahren, nach die ganzen Coachings, nach alles, was trotzdem ein Wunderpunkt ist.
Aufteil Care-Arbeit? Mhm. Am ehesten noch.
Aber Care-Arbeit macht doch so viel Spaß.
Naja, also wir haben es ein bisschen rumgedreht. Also ich habe die letzten Jahre mehr Care-Arbeit gemacht als Tanja. Tanja hat mehr Erwerbsarbeit gemacht. Und ich fühle mich in der Rolle eigentlich voll wohl. Ich bin super gerne Vater und verbringe einfach voll viel gern mit meinen Söhnen. Mhm. Und
ganz kurz, du hast dann aber auch komplett dich um die Wäsche gekümmert, um Einkaufen,
Kochen,
um
Waschen,
Essen,
genau.
Aufräumen, Putzen.
Das ist gut, dass du das sagst, weil
alles.
Das ist ja irgendwie so.
Ja. Arzttermine, also wirklich Freundschaft, also Geburtstagseinladungen, Geburtstagsgeschenke kaufen, Kommunikation mit den anderen Eltern, mit den Freunden.
Mit 4 Kindern
alles.
Die ganzen Untersuchungen machen, in die Klinik zu Operationen gehen. Wenn
das
die sich wehtun, schreien sie Papa. Also wir leben das nicht irgendwie so pseudomäßig gut, dass du danach fragst, ja, sondern
ja,
ich habe meinen Job aufgegeben,
und vor allem,
meine Anstellung aufgegeben, um das sein zu können.
Das wäre auch wieder was anderes, wenn man sagt, ich mache die Care-Arbeit, aber Tanja arbeitet, aber kommt nach Hause und kocht dann erstmal, weißt du, oder macht die Wäsche. Also deswegen, ich finde immer so,
das
wo fängt
gut,
Care-Arbeit an und wo hört es an. Aber
das
ist ja
stimmt.
Auch sehr, kann ja jedes Paar für sich selber auch entscheiden.
Ja.
Also.
Und weil du gefragt hast, was ist der wiederkehrende Konflikt und gesellschaftlich gibt es ja so eine Konditionierung, wie ein starker und erfolgreicher Mann ist, die im Widerspruch zu dem steht, wie wir eigentlich leben und wie ich Mann sein für mich definiere. Weil letztlich geht es ja nicht darum, guter Mann zu sein, sondern wer willst du oder wer will ich als Chris sein? Und da das ein bisschen Widerspruch mit dem gesellschaftlichen Kontext über Männer steht, führt es bei uns manchmal zu Konflikt, weil ich dann mir das gar nicht erlaube, der Vater zu sein, der ich bin, sondern denke, ich müsste eigentlich mehr Zeit in Erfolg, in mein Business, in meine Coaching-Tätigkeit investieren und will es aber eigentlich gar nicht.
Also eigentlich so ein gesellschaftlicher Druck eher.
Ja, das ist das, was übrig bleibt. Wenn du all deine persönlichen Konflikte so durch hast, dann kommst du an die Grenze dessen, was das System bringt. Wir leben in Deutschland und es gibt bestimmte Konditionierungen, Glaubenssätze, die in der Gesellschaft wirken und mit denen, an die stößt du natürlich immer wieder.
Und Care-Arbeit, die ja gesellschaftlich nicht so gewertschätzt wird wie Erwerbsarbeit, also das sieht man ja auch an Care-Berufen, die einfach so viel weniger bezahlt werden, was wie angemessen
Pflege,
wäre.
Ne?
Ja. Also auch Kita-Betreuungen, in Krankenhäusern, Krankenpfleger, alles.
Nur der Oberärzte, die meistens Männer sind, weißt du so. Dann, ja.
Und deswegen war hier auch der Ursprung des Konfliktes, dass Chris weniger Anerkennung für seine Care-Arbeit hatte und dann ein Issue mit sich wieder hatte, also ein Problem mit sich wieder hatte und sich selbst nicht gewertschätzt hat und das natürlich auf mich projiziert hat, dass ich es zu wenig wertschätze oder so. Und das hat dann immer mal wieder zu Streit auch geführt, dass er sich nicht gesehen und gewertschätzt fühlt, weil er sich selbst nicht wertschätzt und ich mich nicht gesehen und gewertschätzt fühle in dem, was ich für die Familie alles leiste und tue und da schon sehr viel Redebedarf eigentlich auch war und auch so ein Aufschlüsseln oder ein Erklären dem anderen, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und was beschäftigt mich und was sind die Gedanken dahinter? Und
wertschätzen für Care-Arbeit heißt nicht nur, dass du da sitzt und sagst, wow, ist ein total wichtiger Job, den ich da mache und sozusagen innerlich anzuerkennen, wie wichtig und anstrengend es ist, Care-Arbeit zu leisten, sondern es geht auch darum, Dinge zu tun, die Ausdruck von dieser Wertschätzung sind. Beispielsweise mal Me-Time machen und 3 Tage irgendwohin alleine fahren und der Partner hält einen den Rücken frei, dass das möglich ist. Mhm. Also selber was für sich zu tun.
Chris ist in 10 Jahren einmal alleine weggefahren zum Surfen. Einmal alleine in 10 Jahren. Ja. Und ich war halt voll viel unterwegs, auch beruflich alleine. Mhm. Und das hast du dir auch nie erlaubt.
Ich habe es mir nicht erlaubt.
Also, aber es kam eher von dir selber. Das, ja, genau. das ist eher der Klassiker. Also ich habe das Gefühl, dass in so Beziehungen, dass eigentlich der Partner wäre bereit, das zu unterstützen. Me-Time. Es kommt eher von sich selbst, dass man das nicht annimmt.
Genau. Derjenige oder eigentlich diejenige, weil in den meisten Fällen ist ja einfach die Frau, die mehr Care-Arbeit macht, ist dann aber auch in diesem System zu geben und wird dann immer mehr darauf konditioniert zu geben und nicht so sehr auf die eigenen egoistischen Bedürfnisse zu achten. Egoismus ist total wichtig in einer Partnerschaft, weil du musst ja für deine eigenen Bedürfnisse einstehen. Hm. Wenn du es nicht machst, gibst du dich ja selber auf.
Und, dann bist du
und wenn du aber erwerbstätig bist, wirst du genau in diesen Fähigkeiten, in diesen egoistischen Bedürfnisse artikulieren, formulieren, wirst du voll trainiert. Ja. Ja, und wenn man klassisch sich aufteilt, einer macht Erwerb, einer macht Care, wird der eine in der emotionalen Ebene immer besser und kann Mitgefühl besser ausdrücken, der andere wird in diesen ganzen Tough Skills sozusagen immer besser. Es ist das Gleichberechtigung so wichtig und das heißt nicht, dass jeder 50-50 leben soll, um Gottes Willen, aber kann sich nicht jeder leisten, aber dass man irgendwie als Paar versucht, egal wie groß der Schritt ist, dass das wichtig ist, also dass man irgendwie versucht, den Bereich des anderen, was einem nicht so in der Komfortzone liegt, zu verstehen, zu trainieren, also für Männer auf die Care-Arbeit mehr zu übernehmen, soweit es möglich ist, und für Frauen auch einfach in die Erwerbstätigkeit zu gehen, was für die Unabhängigkeit zu tun,
muss dann langsam sein. Ja,
und da fällt auch rein, also dass man sich selbst wertschätzt, dass man eben die Ergebnisse als Paar, also eben, wie ihr schon meintet, wir sind ein Team, dass man die Ergebnisse als gemeinsame Ergebnisse sieht. Also wenn Chris mir den Rücken frei hält, dass ich beruflich was reißen kann und zu Hause Care-Arbeit macht, dann ist das Geld, was ich verdiene, genauso sein Geld, weil er hat mir ja den Rücken frei gehalten. Also dass man sich wirklich als Team versteht und dass er das dann auch annehmen kann und als seinen Erfolg auch sehen kann.
Ich krieg noch 5 Euro von dir übrigens.
Genau, dass mein Erfolg sein Erfolg ist, sein Erfolg mein Erfolg und so weiter. Also, dass man sich wirklich als Einheit
Das ist auch gut, Evelyn, übrigens, mit den 5 Euro. Dass man das Einkommen, was derjenige, der erwerbstätig ist, dass man das aufteilt. Also 50%, klassisch aufteilt, der Care-Arbeit hat, kriegt einfach 50% des Einkommens vom anderen.
Weil also wir haben schon immer ein Konto, seit man uns kennen.
Also ich finde das also ich glaube, viele Leute sind echt weird, wenn es gerade so um Geld Sachen geht.
Da kommt voll viel raus auch.
Finde ich auch manchmal, da muss ich sagen, sowas hört mich auch richtig krass ab, wenn ich merke so, boah Leute, ey, wow, also gruselig. Ja. Also das haben wir auch super, also wir sind einfach ein fucking Team. Meins ist deins und deins ist meins.
Genau, wir haben uns auch gut verstanden, was die Thema betrifft.
Also hatten wir noch nie Stress. Nee. Was ich habe noch eine Frage zum Schluss, die mich selber wahnsinnig
interessiert. Ich habe eigentlich leider 1000 Fragen, aber...
1000 Fragen.
Ja, aber das machen wir mal anders.
Nee, wir können so.
Könnt ihr bald wiederkommen?
Wir gehen gleich
okay, geil. Ich dachte zum Beispiel von mir immer selber, dass ich mich selber voll wertschätzen kann, merke aber, dass ich das eigentlich gar nicht so gut kann und brauche unheimlich viel Wertschätzung von dir eigentlich.
Ja.
Und der andere soll es immer richten.
Genau, und erwarte da von meinem Partner, glaube ich, echt auch so unfairerweise sehr viel. Und merke auch immer wieder, dass es so Phasen gibt, da bin ich fein. Und dann gibt es so Einbrüche, wo ich dann richtig sauer werde, ja. Wo ich mir dann denke, jetzt könnt ihr jetzt einmal Danke sagen. Und also wirklich so richtig so weit, dass, also ich bedanke mich zum Beispiel ich bin so ein Mensch, das ist eine Typensache. Ich sage ganz oft, ich habe das Bedürfnis, ich muss Menschen, wenn ich die mag, wenn ich was toll finde, sage ich das ganz oft. Dann sage ich, ich liebe dich, ich finde dich super toll, du bist lustig, du bist. Und ich sage zum Beispiel zum Alex auch jeden Tag, wenn der kocht jeden Tag für uns, sage ich, hey geil und danke, dass du mir so geil gekocht hast. So bin ich einfach. Und du bist da nicht so. Und mir fehlt dann manchmal so ein bisschen diese Wertschätzung. Ich hätte dann auch gerne so, hey, du bist eine geile Sau.
Aber ich glaube, ich bin auch besonders schlecht mit so Emotionen an ein anderes austauschen.
Du zeigst mir das, aber ich glaube, ich
zeige es anders. Es gab ein anderer Therapeutin von uns, es gibt so andere Ebenen von Zeigen. Ja, und mit den Verbalen bin ich super schlecht.
Aber ich meine, du machst mir jeden Morgen Kaffee und du hältst mir den Rücken frei und du bist ein mega Supporter. Ich könnte dir nichts sagen.
Aber mit Anfang in die Augen schauen und Evelyn, weißt du das, für alles, was du magst und ich liebe, das fühlt sich unangenehm für mich. Also ich habe ein Problem.
Das sind ja die Sprachen der Liebe und jeder hat andere Sprachen der Liebe. Genau.
Das Verbal ist für mich ganz schlecht. Also ich komme vor wie ein shitty romantic comedy, wenn ich das mache.
Du könntest einfach sagen, kannst du dich bitte fürs Essen bedanken? Also weißt du schon, du kannst einfach sagen, was du gerade in dem Moment haben willst.
Ja, könnte ich eigentlich, aber meine Frage ist jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, inwieweit könntet ihr sagen, prozentual ist die Selbstwertschätzung und die Wertschätzung vom Partner, in welchem Verhältnis steht das? Weil ich habe das Gefühl, der Hauptstreitpunkt in jeder fucking Beziehung ist die Wertschätzung und gesehen werden.
Ja, da haben wir das Schalenmodell auch im Buch, um ganz theoretisch zu antworten.
Ja?
Eben, dass es so wichtig ist, dass deine Schale voll ist. Also dass letztlich auch die Wertschätzung von Alex wird bei dir nur ankommen, wenn du Selbstwertschätzung für dich hast.
I knew it.
Ja.
I knew it.
Aber ist die.
Und sonst ist es immer ein Fass, was nicht zu füllen ist.
Weil du es dann gar nicht erwarten kannst.
Ja, und dann kann Chris 100, wenn ich mich selbst kacke finde oder nicht als gute Mutter empfinde oder irgendwie Komplexe gerade habe, dann kann Chris noch so mich wertschätzen, es wird bei mir nicht ankommen. Also auch die Liebe.
Das
würde
ich reichen, meinst du?
Die Liebe für den anderen, die ist ja bei dir spürbar. Du spürst die Liebe, wenn du sagst, ich liebe dich. Aber wenn jetzt der Partner zu dir sagt, ich liebe dich, ist es nicht bei dir, weißt du? Also du musst es bei dir selbst erzeugen.
Und das heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem sagen kannst, ich wünsche mir A, B, C von dir, weil dann fühle ich mich von dir gewertschätzt. Ja?
Man kann trotzdem Danke sagen.
Das muss ich auch mal sagen. Es ist nicht damit getan, einfach nur zu sagen, es liegt nur an mir, ich muss die Wertschätzung erschaffen und dann wird es schon klappen, sondern Beziehung ist auch Fight. Ja? Beziehung heißt auch, für die Bedürfnisse einstehen und wenn du das Bedürfnis hast, auf eine gewisse Art und Weise gewertschätzt zu werden und dein Partner es nicht möchte, dann ist die Frage, okay, wo holst du die Wertschätzung dann woanders her? Ist das dann okay für deinen Partner? Weil wenn du hast ein Bedürfnis danach, gewertschätzt zu werden, anerkannt zu werden von außen, wenn dein Partner das nicht, also es ist auch ein natürliches Bedürfnis, ja? Und wenn dein Partner das nicht macht, dann holst du es woanders her. Es führt halt zu mehr Distanz zwischen euch, aber vielleicht ist es auch okay, dann holst du es woanders her. Das heißt, du hast aber bestimmte Bedürfnisse, die du erfüllen willst und du kannst überlegen, unterscheiden dann zwischen Bedürfnis und Bedingung. Mit welchen Bedingungen möchtest du ein Bedürfnis erfüllen? Das kannst du natürlich deinen Partner machen oder durch jemand anders. Das heißt, du kannst dich selber wertschätzen, kannst trotzdem mal den Wunsch haben, gewertschätzt zu werden von anderen Menschen. Ja, ist ganz wichtig.
Und aber die Gretchenfrage, die wirklich sehr viel Power hat und sehr viel freisetzt, ist, wozu hast du einen Partner, der dich nicht so wertschätzt, wie du das gerne hättest? Also in was bestätigt dich das? Weil diese Wozu-Frage, die bringt dich immer wieder eben in die Selbstverantwortung auch, dass du eben erkennen kannst auch. Also bei mir war es dann immer so, wenn ich mich von Chris nicht gewertschätzt habe, habe ich irgendwann auch anerkennen müssen, okay, ich denke gerade über ihn eben wieder XYZ und deswegen kann er mich gar nicht wertschätzen. Und wozu habe ich gerade nicht diese Wertschätzung, die ich mir wünsche? Ja, weil das bestätigt mich in dem, dass ich eigentlich denke, ich bin irgendwie machtlos oder nicht liebenswert oder so weiter. Also man kann schon immer wieder, auch wenn man natürlich Bedingungen stellen kann und das ein Balanceakt ist, also inwiefern hat der Partner was damit zu tun und inwiefern kann ich was verändern? Also es ist letztlich immer
und echt mal auch echt an sich selber hinschauen.
Ein Tango.
Was ist in mir gerade los und was erwarte ich vielleicht auch manchmal von meinem Partner irgendwie unfairerweise, dass der jetzt irgendwie ausmerzt und ausgleicht, weil das geht halt auch nicht immer. Und trotzdem schon finde ich sich auch sagen, ich sehe, was du machst.
Das
muss man auch sagen. Also trotz, dass man selber verantwortlich ist, den Schuss zu führen, kann man trotzdem Danke sagen.
Und
wenn du es nie sagst, dann ist es auch scheiße.
Nicht so selbstverständlich.
Ja.
Und das sind manchmal nur so Kleinigkeiten. Ich hatte auch eine Paartherapeutin hier sitzen und dann habe ich so ein Beispiel gebracht und die musste sich auch so lachen. Wenn man so, man hat die Kinder abends zu Hause und der andere ist weg. Und eigentlich läuft alles super. Läuft einfach geil. Alle sind geil drauf, Kinder pennen und so. Man liegt eigentlich im Bett zwischen zwei schlafenden Kindern und ist eigentlich voll. Und dann schreibt der Partner, alles cool bei euch. Und man könnte eigentlich, und manchmal macht man das auch, dann schreiben, hey, ist alles easy, super, mach dir einen schönen Abend. Hm. Aber manchmal fällt es einem ganz schwer, einfach zu schreiben, dass alles gut ist, weil man irgendwie denkt,
warum?
Wenn ich jetzt schreibe, dass alles easy ist, dann checkt er aber trotzdem nicht, dass es trotzdem anstrengend war. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, total.
Völlig echt? Bescheuert.
Voll. Echt?
Hast du das noch nie?
Nee, also wenn
also
es easy ist, dann...
Also ich
hab's
da schon öfter dabei gehabt, doch, doch.
Echt? Und dann dachte, nee, wenn scheiße ist, dann schreibe ich, dass es scheiße ist.
Ist alles cool. Nee, also nee, nicht so, aber dass eigentlich alles relaxed war mit den Kindern, aber trotzdem denke ich mir so, ja, aber du bist ja gerade unterwegs, es war ja trotzdem anstrengend hier zu Hause.
Willst du mir ein schlechtes Gewissen geben quasi?
Nee, und
doch, das ist
hab
ja ganz menschlich.
Ich habe Angst, dass ich nicht gesehen werde dann, dass es trotzdem anstrengend war. Und dann, dass du dir dann denkst, war ein Kinderspiel zu Hause, so weißt du?
Total.
Aber ich weiß, wie es ist. Also ich bin ja auch ab und zu.
Ich sage ja auch gerade, dass es komplett bescheuert ist.
Chris fällt es leichter, dann zu sagen, war voll der schöne Nachmittag mit den Kids.
Ja.
Auch wenn ich weiß, dass es mega anstrengend auch war.
Ja.
Und mir fällt es oft schwerer. Also ich muss es dann schon oft auch unterstreichen, dass
ich auch.
Das ganz schön
auch
schön war. Ja?
Also ohne Scheiß, nee, also ich mache das eher fast in die andere Richtung. Also auch wenn du weg bist und arbeiten, also ich habe es gelernt, also ist egal was ist, ist alles cool. Ist alles cool. Egal,
ja, da hatten wir mal echt Daten. Ja, aber da hatten wir
dann
aber
dann seid ihr
mal
schon weit gegangen.
Ja.
Also ich habe erstmal einen Fehler draus gemacht.
Der Alex hat wirklich den Vogel abgeschossen. Also ihr kennt mich ja als private Person. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, wegzugehen als Mama. Und habe ja wahnsinnigen Herzschmerz immer. Und da war die war unsere kleine Tochter, glaube ich, 1,5, oder? Und ich musste auf Tour. Und wir hatten gerade eine Phase, wo unser großes Kind, das kleine Kind, sehr oft gebissen hat.
Auf die Finger.
Und ich war auf Tour und ich war weit weg, ich musste mich konzentrieren, ich war aufgeregt und so weiter. Und Alex hat mich einfach 4-mal angerufen an einem Tag, um mir einfach nur mitzuteilen, dass die Große, die Kleine gerade wieder einen Finger gebissen hat.
Mm. Scheiße.
Und ich war irgendwann, habe dann voll angefangen dumm zu weinen und meinte so, warum erzählst du mir das die ganze Zeit? Mir bricht das Herz. Und dann war ich auch wütend nach mir, warum schaust du nicht jede Sekunde auf diese zwei Kinder und lässt es zu?
Es ist 4-mal im gleichen Vormittag passiert.
Und er ruft mich jedes Mal an. Hallo.
Also wieder
jetzt
passiert.
Jetzt hat die wieder einen Finger gebissen.
War voll doll.
Halt dein Maul, Alter. Was soll ich jetzt mal mit anfangen? Mit
es blutet fast.
Im Hintergrund schreit's.
Ja, voll, wirklich.
Es ist 4-mal beruflich kommt, dass Chris mich anruft, weil er irgendwie beruflich Support braucht. Bis ich so sauer war und sage, krieg's halt selber hin.
Ja, wirklich. Dann denkt man sich so. Und dann war aber Alex eigentlich so süß und meinte so, ja, aber wir erzählen uns doch immer alles. Wir sind doch ein Team und so. Und ich meine, ich,
also
ich bin gerade auch überfordert irgendwie mit der Situation. Ja. Aber ich war so, aber ich kann gerade nicht eingreifen.
Mhm. Ja. Nee, also ich war nicht mal überfordert. Also ich dachte einfach, also ich habe es irgendwann fast lustig gesagt. Ach, wieder die Finger gebissen.
Ja, witzig. Wow.
Also, keine Ahnung.
Funny.
Oder halt, keine Ahnung. Also aus was ist denn das wirklich, wenn wir zusammen sind?
Ich weiß, aber ich war so weit weg und es fiel mir eh so schwer.
Kostet mein Kumpel von mir meinte.
Bad News, wenn du mich anrufst.
Und der Kumpel hat mir jetzt, also, are you fucking dumb? Nee, also wenn sie weg ist, ist alles super. Wenn sie weg ist, ist
außer
alles
super. Außer es ist wirklich ganz schlimm, dann natürlich nicht.
Aber
ansonsten,
trotzdem,
solange keiner im Krankenhaus ist, ist alles super.
Super.
Und es ist eigentlich alles super. Das ist eigentlich banal. Letztendlich sind doch unwichtige Sachen.
Ich hätte auch irgendwie hätte ich ja auch cooler sein können und sagen können, ja mein Gott, okay, die beißen sich halt ab und zu mal. Aber
ich hätte auch
gar
nicht jeden Scheiß hässlich nicht
aber
erzählen müssen.
Aber das ist ja ein cooles Beispiel. Also am Ende, du kannst ja sowas nicht vermeiden. Das wird ja immer passieren in Partnerschaft, so ein Scheiß. Und dann gilt es ja für dich, Evelyn, dann zu sagen, okay, Alex, ich will nicht, dass du mir das erzählst. Kümmere dich drum. Solange hier keiner im Krankenhaus ist, will ich davon nichts wissen. Fordert dich aber krass heraus, weil du dann sozusagen dein Verständnis von Muttersein hinterfragen musst, weil die Mutter ist halt nicht immer verfügbar. Ja, also es ist ja irgendwie so, dass der Anspruch, den du dann dahinter hast, und müsstest dieser Angst, eine schlechte Mutter sein zu können, der in die Augen gucken und sagen, okay, ich bin nicht erreichbar für dich. Nur wenn die Kinder im Krankenhaus sind. Bist du da noch eine gute Mutter? Ja. Und wenn du das dahinter stehen kannst,
das
kannst
ist
du deinem
so,
das ist
so
das
krass,
du triffst Evelyn komplett auf dem Kopf, oder? Also,
fuck
ist
you.
Nee. Ich kann bei dir auch weiter machen, Alex.
Aber
das haben ja beide genau gleich viel damit zu tun. Ja, also bei dir ist ja auch natürlich was zu tun. Und genau,
und
so
hat auch
was
mit Kontrolle zu tun.
Nee, also
und deshalb lernst du dich aber in Partnerschaft halt
also
immer besser kennen.
Also
vielleicht auch ein schöner...
Genau, was du mir nachher erzählt hast, eigentlich im Prinzip. Also du hast 1:1 wiederholt eigentlich.
Hä?
Also du hast gerade 1:1 wiederholt, was du nachher mir erzählt hast.
Aber ich fühle mich nicht richtig als schlechte Mutter.
Das nicht?
Also das nicht. Es ist eher,
dass
es mir unheimlich schwerfällt, die Kontrolle abzugeben. Nicht eingreifen zu können als Mama.
Und indem er dir dann schreibt, genau das wird ja genau das bestätigt. Also man,
dass ich hätte aufgepasst, denke ich mir dann, bei mir wäre es nicht passiert und bei ihm ist es jetzt passiert und das macht mich dann wütend.
Ja.
Und ich glaube, sowas ist ja ganz oft in Partnerschaften, dass man sich denkt, ja, ich hätte das aber schon. Also ich hätte das jetzt anders gemacht.
Ja, aber wie cool, als sich dann immer besser kennenzulernen, weil so wirst du dann in dir angesprochen, dass irgendwas in dir unstimmig ist. Und da kann man dann halt gucken, wo kommt das eigentlich her, dieses Misstrauen? Woher kommt dieser Anspruch her, kontrollieren zu müssen? Welche Angst steckt da dahinter? Das heißt, ein Partner und das bringt uns dann wieder auf den Titel unseres Buches, dass ich im Du, genau durch solche Konflikte, durch solche Trigger, durch solche Situationen lernst du dich selbst immer besser verstehen und das finde ich irgendwie das Schönste, was man in diesem Leben halt irgendwie machen kann, sich selber irgendwie kennenlernen.
Und weil gleichzeitig kann Alex untersuchen, okay, habe ich das jetzt geschrieben, einfach weil ich es mitteilen wollte oder habe ich es geschrieben, weil ich schon auch irgendwie doof fand, dass du gerade nicht da warst und er das alleine hat machen müssen mit den Kiddies. Also da kann man sich halt voll nochmal auf einer anderen Ebene.
Geiler Blickwinkel, Tani.
Eben bei den Wurzeln, also deswegen auch unser Beziehungsbaum. Die Wurzeln sind also immer so spannend.
Ja.
Also
ich habe mich noch nie gefragt, warum rufst du mich dann eigentlich viermal an, um mir das zu sagen?
Also in dem
vielleicht
Moment,
warst du auch überfordert. Und ich glaube, du warst in dem Moment auch, ehrlich gesagt, warst du auch so.
Oder vielleicht auch pisst. Also so.
Überfordert ist es nicht. Also es gibt immer zwei Erklärungen. Das eine ist so eine angenehme. Ja, die angenehme Erklärung ist zu sagen, ja, ich bin überfordert und ich brauche das Support. Das ist die angenehme Erklärung. Die erzählt man sich gerne die Geschichte, weil da ist man so das gefühlte Opfer. Und dann gibt es eine unangenehme Geschichte und die ist so, eigentlich, Alex, hattest du irgendeinen Vorwurf an sie und deshalb hast du das gemacht. Und das ist nur eine Perspektive, ist auch keine Wahrheit, aber mit der Perspektive könnt ihr den Streit auflösen.
Mit der gehen wir jetzt raus und hauen uns auf die Fresse jetzt gleich, okay?
Nee, eben mit
jetzt
der
haben wir richtig gestritten hier.
Also ich glaube, es war einfach noch eine Nummer dummer. Ich habe es einfach so
das glaube ich nicht,
komplett
Alex.
Banal ausgeschaltet, weil wir sehen uns alles.
Aber Alex, dass du mich viermal anrufst, nur mir so eine Scheiße zu sagen, obwohl du weißt, ich bin gerade weg. Es ist für mich der Horror, von meinen Kindern weg zu sein. Und ich muss jetzt auch mal dazu sagen, das geht für mich auch besser, umso älter die werden. Das ist für mich wirklich...
Also ich glaube, ich hatte eher schlechtes Gewissen, das dir nicht zu sagen. Ich glaube, in dem Moment, ich wollte nicht mich ins Boot reinholen. Ich habe selber schlecht gefühlt. Ich wollte das mit dir teilen, dass die nicht irgendwie
oder so.
Super, dann kannst du ja, genau, das heißt, du hast dir dann irgendeine Angst, du wärst, könntest sie schlechter betreuen als Evelyn oder keine, also irgendeine Angst steckt dahinter.
Wolltest du dir vielleicht abholen, das ist okay, ist nicht schlimm von mir.
Eher das.
Genau, das ist aber nicht banal, sondern da kannst du auch dich hinterfragen, wo kommt das eigentlich her, wie komme ich eigentlich auf die Idee?
Also ich
dann
glaube,
kommt ihr einander näher, weil dann lernt ihr euch beide besser kennen, durcheinander.
Raffiniert.
Und dann könnt ihr euch wieder dankbar sein dafür, dass ihr durcheinander lernen könnt, wer ihr seid. Und dann, das bringt diese Nähe, sodass man halt dauerhaft nah in Partnerschaft bleiben kann. Und es sind nie Banalitäten, sondern es liegt immer etwas Tieferes darunter. Und es lohnt sich halt, und das hast du jetzt so cool gemacht, diesen einen Blick tiefer gehen.
Und das ist so cool, weil eben auch mit unserem Streit in Lissabon, also wirklich nicht nur schnell drüber hinweggehen und sagen, okay, wir haben halt wegen einer Lappalie gestritten, ich wollte shoppen gehen und Chris wollte nicht, sondern wirklich den Mut haben, die Bereitschaft haben, da einen Blick eben oder 10 Blicke tiefer zu gehen und zu gucken, um was geht's hier eigentlich. Das bringt eben dann so viel Erkenntnis und Wahrheit und Nähe und Möglichkeiten, sich nochmal ganz neu
und da auch und die andere Perspektive. Ich hätte ja auch eine neugierige Empathie mit Tanja haben können und erkennen können, die ist irgendwie übertrieben sauer, es hat eigentlich nichts mit der Situation zu tun. Und ich gehe einfach mal mit Geduld, mit Neugier, mit Empathie rein, frage mal, was es eigentlich geht. Konnte ich aber nicht, weil ich auch getriggert war, weil ich Angst hatte, ein schlechter Mann zu sein, meiner Frau nicht geben zu können, was sie will und war so mit meinen eigenen Problemen beschäftigt, dass ich ihr eben diese Empathie nicht geben konnte. Das
heißt, und auch, was du gedacht hast, also einer Frau ist es auch irgendwie nie genug. Also da prallen ja immer...
Was willst du denn jetzt noch?
Wir reden jetzt nicht über die Scheidung meiner Eltern. Ja.
Genau. Das wird aber eine
in der nächsten Wurzel. Folge.
Ja, genau.
Wen es interessiert, schaut bitte.
Also was ich jetzt gerade nochmal so krass für mich mitgenommen habe.
Ihr sitzt hier Händchen halten, das ist ein gutes Zeichen.
Passt euch auch mal an. Nee, was ich jetzt gerade nochmal mitgenommen habe, und das vergesse ich total oft und habe das, glaube ich, noch nie so richtig für mich so begriffen, wirklich mal zu überlegen, warum der Partner das jetzt so und so macht. Warum erzählt er mir das? Warum reagiert er gerade so? Warum macht er das und das vielleicht auch nicht so? Und ich habe das Gefühl oder die Vermutung, dass das meistens nicht aus einer bösen Absicht heraus passiert von dem Gegenüber, sondern eigentlich eher aus einer Unsicherheit, aus einem Problem, was man eigentlich selber hat. Und ich glaube, dass wenn man sich das vielleicht auch öfter mal denkt, dass das viel Wut, viel Hass runterschraubt, weil man eher denkt, vielleicht hat da jemand einfach, ein Mensch, den ich liebe, ein Problem. Vielleicht kommt der da gerade nicht klar. Das ist ja das Gleiche, wenn Kinder Wutanfälle haben oder sich aufhören, machen die das nicht, weil das kleine Bastarde sind, sondern doch, weil die gerade überwältigt sind, weil die gerade nicht klarkommen. Und ich glaube, wir sind ja alle große Kinder.
Ja.
Ist ja wirklich so.
Ja. Voll.
Also ich muss manchmal so lachen, wenn ich dann verletzt bin und auf den Boden stampfe wie eine Dreijährige. Voll. Wow.
Ja.
Get your shit done, Evelyn.
Ja. Ja, total. Und aber da auch so eine Selbstliebe auch zu entwickeln, also dieses kleine verletzte Kind in sich auch wirklich umarmen und lieben zu lernen und nicht immer so auch, also wie man selbst mit sich redet, also wenn man mal
ich rede so krass scheiße mit mir
total.
Teilweise. Wow.
Voll.
Also ich hab es dir übrigens dann erzählt, wie ein kleiner Junge, der was Schlechtes gemacht hat.
Ja,
so hart. Also wieder die Finger gewissen.
Du Loser.
Ja, stimmt. Blöde.
Ja, so war das ungefähr.
Ja, voll.
Ja. Also ich wollte dir nicht irgendwie, was würdest du? So, Mommy, I broke the glass. So.
Ja, nee, aber wirklich ein bisschen so. Und du wolltest von mir eigentlich hören.
It's okay,
hey,
it's okay.
It's okay.
Genau.
Sometimes the glass is broken, ja.
Also du warst in dem Moment einfach der Mama.
Ja. Weißt, ja.
Auf jeden Fall, cool.
Ja, geil, voll interessant.
Interessant.
Voll schön, ich bin jetzt gerade irgendwie, es ist schön.
Ja. Voll schön, dass wir jetzt, weil stand da kurz auf der Kippe, schön, dass wir alle Händchen halten rausgehen aus dem Podcast.
Ja, in der nächsten Folge seid dabei, wenn wir uns alle in der Folge scheiden lassen.
Genau. Es gibt ein cooles Paar, die wir kennen, die trennen sich einmal pro Jahr.
Wirklich?
Seit, wie lange zusammen? 30 Jahre oder so? Die trennen sich einmal im Jahr und wählen dann neu zusammenzukommen.
Einfach, aber aber bumsen die dann auch kurz fremd oder als so eine richtige so Trennung oder wie ist das?
Nee, ja? Die erneuern einfach so dieses Ehegelübde quasi.
Und im Ausdruckszwang, das ist nicht selbstverständlich. Aber voll geil. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr das Leben miteinander teilt, sondern da hast du einen Menschen gefunden, der ist nicht perfekt, der ist verletzt und verletzlich und der teilt mit dir dein Leben und das ist ein geiles Geschenk.
Voll. Und ich habe heute wirklich, ich hoffe irgendwie, dass ihr jetzt genauso beflügelt seid wie ich. Einfach nochmal so, es ist so geil, immer wieder so neue Anreize für andere Blickwinkel zu bekommen.
Neue Perspektive,
man steckt einfach in seinem eigenen Trott irgendwann.
Ja, klar. Mm,
total.
Und holt euch das Buch im Ich und Du. Ich habe es ehrlich gesagt dreimal zu Hause. Ich habe es einmal gekauft, aber dann habe ich es einmal von Freunden erschnurrt, weil es gab es jetzt kurzzeitig, weil es überall ausverkauft war. Und jetzt habt ihr mir nochmal eins mitgebracht.
Gelesen habe ich es noch nicht, aber ich bin kurz.
Aber es gibt das Hörbuch jetzt.
Ja, endlich.
Ja,
jetzt da.
Perfekt. Genau. Ein paar Wochen noch, dann gibt es das Hörbuch. Haben wir selber angesprochen.
Beim Kochen oder Wäsche machen oder Kinder von der Kita holen.
Genau.
Ist es perfekt.
Ja. Hey, danke, dass ihr da wart. Ich finde, ihr seid so ein cooles Paar.
Wir
mögen euch wahnsinnig gern.
Das können wir nur zurückgeben.
Sehr inspirierend und es macht echt Freude mit euch. Umarmen tue ich euch trotzdem nicht, die sind ein kotzendes Kind zu Hause. Ihr wisst, was das für mich heißt.
Schön bei unserem Nachbarn Rolf.
Ja, stimmt.
Vielen Dank, Rolf.
Ja, danke, Rolf an der
Ehrenmann. Also, dass der auf kotzende Kinder aufpasst, Rolf.
Guter.
Kleiner Shoutout an dich. Kann ich mir eine Scheibe abschneiden?
Rolf hat mich auch inspiriert, heute eine Fastenkur anzufangen. Ich mache jetzt 7 Tage Fasten. Yeah. Noch unser Mittagessen erst.
Also, wir haben angefangen mit Poop und wir enden mit Poop.
Ja,
genau. So,
genau. Das passiert, wenn man nichts isst.
The Circle of Poop.
Liebe Leute, macht's gut. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie uns.